Nachdenkseiten. Die kritische Website. 12 Anmerkungen zur prekären Lage der Theater und der dort Arbeitenden. Von Albrecht Müller. Das Theater war jahrhundertelang Teil der Unterhaltung und zugleich ein wichtiges gesellschaftskritisches Medium. Jetzt droht es, in die Mühlsteine der Sparideologie zu geraten und wird von Sponsoren gerettet. Das hat Folgen. Darüber habe ich mich mit einem Theatermann ausgetauscht und hier aufgeschrieben, was ich dabei lernte. Eine Bitte an unsere Leserinnen und Leser: Geben Sie bitte diesen Text, wenn Sie ihn interessant finden, an Ihre Freunde und Bekannten im Umfeld des Theaters, an Kommunalpolitiker und an andere Interessierte weiter, per E-Mail oder ausgedruckt. Die Diskussion über die hier angerissenen Fragen ist wichtig. Sie finden diesen Text auf unserer Website auch als PDF. 12 Anmerkungen zur Lage der Theater, der Schauspielerinnen, der Schauspieler und der anderen Mitwirkenden. Erstens: Die Ausgangslage. Theater wurden und werden zum Teil immer noch in öffentlicher Verantwortung betrieben und subventioniert. Dem Theater soll so eine Chance gegeben werden, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, deren Verkäuflichkeit nicht oder nur begrenzt sicherzustellen ist. Und sie sollen mittels ihrer nicht marktgerechten Eintrittspreise auch Menschen zugänglich sein, die sonst nicht oder nur unter Opfern die Chance hätten, ins Theater zu gehen. Zweitens: Die Kürzungspolitik, Steuerstreichungen bzw. Senkungen, schwarze Null, Schuldenbremse der Bundesregierung verknappt die Möglichkeiten und die Bereitschaft der theatertragenden Städte und Gemeinden, die nicht gesetzlich festgeschriebene Kultur angemessen zu erhalten. Der Föderalismus erweist sich als kulturpolitisch kontraproduktiv. In den Ländern gibt es gegen diese Politik keinen wirklichen Widerstand. Die Länder ziehen in der Regel am gleichen Strang wie der Bund. Sie sind propagandistisch und ideologisch auch auf dem Sparmodus. Die Theater und die dort Arbeitenden sind ein naheliegendes, leichtes Opfer. Drittens: Die jährlichen Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes gehen zunehmend zulasten der Theater. Sie werden nicht ausgeglichen. Als Kompensation wird eine Erhöhung der eigenen Einspielergebnisse verlangt. Es handelt sich so um eine schleichende Kommerzialisierung. Unternehmensberater werden angestellt, die Rentabilität der Häuser zu verbessern. Viertens: Der Sinn der öffentlichen Verantwortung für die Theater, anders ausgedrückt der Subventionsauftrag und Zweck, wird unterminiert. Die Spielpläne berücksichtigen immer stärker Verkäuflichkeitsgesichtspunkte. Zum Beispiel: Von den vermutlich 38 Stücken Shakespeares erreichen bestenfalls noch 6 die jährlichen Programme der Theater. Ein Mittsommernachtstraum als ein Sommernachtstraum, Was ihr wollt, Romeo und Julia, Hamlet, Richard der Dritte, wie es euch gefällt. Pointiert formuliert, die Spielpläne gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Fünftens: Die unmittelbaren internen Konsequenzen der zunehmenden Finanznot sind: Ensembles und Kompanien werden verkleinert, einzig die Oper kommt regelmäßig nahezu ungeschoren davon. Der Produktionsausstoß wird erhöht, die Gagen sinken, die Ausstattungsetats werden zusammengestrichen. Es werden Stellen im Bereich der künstlerischen Produktion, beispielsweise bei den Assistenten der Regie und der Bühnen- und Kostümbildner, gestrichen. Das sind Plätze, die einmal als Ausbildungsplätze verstanden wurden. Die Dramaturgie wird zur Marketingabteilung umgeformt. Sechstens: Die soziale Verunsicherung der Schauspielerinnen und Schauspieler und der auf sie ausgeübte Druck sind besonders markante Folgen der Entwicklung. Menschen, die oft zur kritischen Intelligenz zählten, unterliegen heute einem besonderen Druck der Anpassung. Wir haben in den Nachdenkseiten auf das einschlägige Interview der Frankfurter Rundschau mit dem Schauspieler Ulrich Mattes hingewiesen. Zweimal verlinkt auf unserer Website. Dort äußerte sich der bekannte Schauspieler so, Zitat: Ich finde die Medienkritik absurd. Wir haben in Deutschland absolute Qualitätsmedien. Das ist einfach so. Zitat Ende. Diese weltfremde und unkritische Einlassung ist ein deprimierendes Zeichen für den Verlust des Willens und der Fähigkeit zur kritischen Beleuchtung des Geschehens, die eigentlich Sache des Theaters und der Theaterleute sein sollten. Siebtens: Die externen Wirkungen äußern sich, verstärkt seit der Abwicklung des staatlichen Schillertheaters in Berlin 1993, in Schließungen, Zusammenlegungen, Reduktion der Sparten, die fast immer von oft monatelangen lokalen Querelen begleitet werden. Dies führt zu einer allgemeinen Abneigung gegen Theaterleute, die immer mehr Geld wollen und immer auf Krise machen. Die Zerstörung von Infrastrukturen und damit des unmittelbaren Lebensraums der Bürger ist so fortgeschritten, dass Theater zunehmend als ein entbehrlicher Luxus erscheinen muss. Die für diese Entwicklung verantwortlichen Politiker müssen folglich keine ernsthafte Einbuße an Wählerstimmen fürchten, wenn sie ein Theater schließen, im Gegenteil. Die Maßnahmen folgen einem Plan und scheinen deshalb logisch zu sein. Einsparen. Strukturelle Erwägungen, also die Fragen danach, was die Ausdünnung der Theaterszene für die Lebensqualität einer Kommune zumindest auf mittlere Sicht bedeutet, spielen keine Rolle. Achtens. Die aus der Politik an die Theater herangetragene Aufforderung, anstelle der ausbleibenden öffentlichen Förderung Sponsorengelder anzuwerben, übersieht, dass solche Gelder der Imagepflege der Geber dienen sollen. Kritische Inhalte finden keine Sponsoren. Auf dem Höhepunkt der Occupy-Bewegung ließ sich der Frankfurter Intendant Rehse für sein Faustprojekt zur Eröffnung der Goethe-Wochen 2012 eine 500.000 Euro von der Deutschen Bank schenken. Das ist die Berührungsgrenze, jenseits derer Kapitalismuskritik den Sponsor verschreckt. Die Frage, inwieweit ein derart gekauftes Theater noch seinem mit der öffentlichen Förderung, Subvention verbundenen Auftrag, siehe oben, gerecht werden kann, stellen weder die Politiker noch die Theaterleute. Neuntens. Die weltweit bereits übliche Finanzierung kultureller Produktionen durch Sponsoren wird die zweifelhafte Zukunft sein, zumal Handelsabkommen wie TTIP eine öffentliche Förderung, auch von Rundfunkanstalten, dann als handelsrechtlich strafbare Wettbewerbsverzerrung einstufen, wenn sie nicht auch der kommerziell orientierten Produktion zuteil wird. Übrigens haben die USA das 2005 mühsam ausgehandelt, aber bis dato nahezu wirkungslose Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen der Vereinten Nationen, welches an diesem Punkt Differenzierungen anzubringen sich bemüht, nicht unterzeichnet. Zehntens. Der fortschreitende Wegfall der öffentlichen Förderung verformt die Theaterproduktion selbst. An die Stelle der lokalen stehenden Theater mit ihren festen Ensembles treten internationale Festivalkartelle, die gemischt finanzierte Produktion verschiedener künstlerischer Gruppierungen herstellen und oft jahrelang untereinander austauschen. Die Entwicklung am Schauspielhaus Bochum und der Berliner Volksbühne bilden die jüngsten Belege. Die subventionierten Schauspielhäuser stellen in diesem Falle willkommene Sparschweine dar. Die Kulturdezernenten können sich einbilden, ihre Theater relativ preiswert mit einer Aura internationaler Avantgarde zu überziehen. Dem Publikum wird der Mund mit einem weltweiten Renommee der auftretenden Künstler wässrig gemacht. Zum Beispiel mit Kevin Spacey als Richard III. Oder Juliette Binoche als Antigone in Recklinghausen. Das gesamte regionale und städtische Bezugssystem eines Theaters fällt in sich zusammen. Lediglich in den Zentren werden sich einige Häuser erhalten, die noch an die ursprünglichen künstlerischen, literarischen und dramengeschichtlichen Wurzeln ihrer jeweiligen Standorte erinnern. 11. Dem Theater fehlt ein unabhängiger, organisatorischer Verband, der es den Künstlern erlauben würde, diese Entwicklung zu bekämpfen und Alternativen zu diskutieren. Der Deutsche Bühnenverein setzt sich aus Theaterleitungen und Rechtsträgern, das heißt den Vertretern der kommunalen Politik, zusammen. Ihm ist daher daran gelegen, die Lage zu beschönigen, wie seine letzte Theaterstatistik hinlänglich beweist. Die dem Bühnenverein gegenüberstehende viel zu kleine Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger ist mit einer kulturpolitischen Aufgabe dieser Größenordnung überfordert. 12. Die Theaterkunst ist, seit ihrer Erfindung, von allen anderen Künsten Teil des Selbstverständigungsprozesses einer Gesellschaft, der auch diejenigen umgreift, die es nicht besuchen. wird unter dem Einfluss von neoliberalen Slogans wie »There's no such thing as society«, Margaret Thatcher, dieser Prozess verlangsamt, behindert, unterbrochen oder gar angehalten, verliert das Theater seine Lebenskraft, wie der Riese Antaeus, den Herakles vom Boden hebt und erwürgt. Das oben erwähnte Interview mit dem Schauspieler Mattes, seines Zeichens Direktor der Sektion Darstellende Kunst an der Akademie der Künste Berlin, beweist, dass diese Einsicht gegenwärtig nicht nur verschüttet ist, sondern überdies mehr oder weniger schroff dementiert wird. Damit verkommt das Theater zu einem den Status quo verzierenden Spektakel, dessen kulturbetriebliche Selbstgenügsamkeit es allen wesentlichen Kräften, die auf Veränderung drängen, entfremdet. Es stellt sich die Frage, ob diese Fehlentwicklung noch aufgehalten werden kann. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören. Und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.